Philipp, wie ist die Lage?
Sehr gut. Es war ein wunderschöner Tag. Es hat den ganzen Tag geregnet. Wie ist das Wetter in Mainz?
Genauso. Also es ist trist und traurig da draußen. Und wir beide sind aber trotzdem grundlos gut gelaunt und hoffen, dass die Aktualität diese Sendung nicht wieder einholt. Wir zeichnen nämlich heute an einem Tag auf, wo derzeit noch Olaf Scholz Kanzlerkandidat für die SPD ist. Also, es ist ja noch nicht offiziell, aber er ist ja vorgesehen, derzeit noch. Also der Kanzlerkandidat der Herzen, ist es noch der Kanzlerkandidat? Das ist die Frage.
Ja, aber jetzt machst du die Leute ja total wuschig. Jetzt denken die Leute ja nur noch an die Neuwahl. Du redest ja gerade quasi schon vom Sturz innerhalb der SPD.
Ja, aber der deutet sich ja schon an, habe ich gerade gelesen. Gerade
aktuell. Das ist deine Interpretation, aber lass uns doch bitte diese inhaltlichen Gespräche nach dem Jingle führen.
Ja, du hast ja recht. Inhalt ist eigentlich blöd heutzutage. Wow! Ja, ist das denn die Möglichkeit, dass wir schon wieder, sage ich, willkommen zu Grundlos Gute Laune, eurem True Crime Podcast für verbale Verbrechen und alter Schwede. Derer gab es in den letzten Tagen ziemlich viele. Willy Brandt soll mal gesagt haben, die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit. Gut, Willy Brandt ist tot und das spürt man im Moment mehr denn je. Aber grundlos gut gelaunt halten wir zwei Resthumanisten heute die Fahne der politischen Kultur hoch. Weil irgendwer muss es ja machen. Und wir, das bin ich, Tobias Mann, und mir gegenüber sitzt der wohl weltgrößte Christian Lindner-Konnoisseur, Philipp Simon.
Ja. Also, dass du irgendwann nochmal Willy Brandt und Christian Lindner im gleichen Text unterbringst, das halte ich wirklich auch menschlich für eine schwache Leistung. Ich wollte gerade sagen, große Leistung, weil es bestimmt schwierig ist, diese beiden Leute, Männer, aber dann dachte ich, nee, irgendwie ist auch schwach. Aber magst du mir noch einmal das Willy Brandt Zitat nennen?
Die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit.
Ja, jetzt erklär mir das doch mal.
Naja gut, da geht es darum, dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt, sondern dass es eben auch darum geht, ein gewisses Maß an Sittlichkeit und Moral einzuhalten. So habe ich es zumindest interpretiert.
Ah.
Vielleicht müssen wir aber auch ganz kurz für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, wer Willy Brandt war. Zugespitzt formuliert können wir sagen, er ist in der Vorgängerpartei der heutigen SPD.
Sozialdemokrat gewesen.
Ja, weil es wäre mal wieder schön, wenn wir mal wieder eine richtige sozialdemokratische Partei hätten. Haben wir aber gefühlt im Moment nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich, als du gerade Willy Brandt nanntest, musste ich nochmal kurz an Johannes Rau denken. Auch so ein alter Sozi, der also auch komplett verschwunden ist, weil er auch inzwischen gestorben ist. Das hat was miteinander zu tun.
Aber es gibt eine Kausalität zwischen Sterben und nicht mehr dabei.
Müntefering ist auch noch da. Und Münte hat sich jetzt in die Scholz-Debatte eingebracht und hat gesagt, so nicht. Prinz Penis ist in Rio, aber da heißt noch lange nicht, dass er die Krone kriegt.
Hat Müntefering sich geäußert?
Meine ich. Dass ich das heute gelesen habe.
An mir vorbeigetickert. Okay, der Münte. Naja, das
oder war es der Schröder? Man haut die alle durcheinander. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es. Vielleicht war es auch Schröder. Ich
also glaube, Schröder
hat gesagt, die sollen mal den Kanzler in Ruhe lassen. Schröder hat gesagt, die sollen mal den Kanzler in Ruhe lassen. Und ich glaube, Müntefering hat gesagt, hier ist noch lange nichts zu Ende erzählt.
Da können wir doch ähnliches wie dieser Mike Tyson-Kampf, können wir doch im Prinzip jetzt Schröder gegen Müntefering auch im Boxring antreten lassen. Wird mal Stefan Raab anrufen, ob das nicht was für ihn wäre. Schlag den Sozi oder sowas. Wäre das nicht eine Idee?
Ja, und das Niveau, was du hier gerade wieder verbreitest, das ist eigentlich genau das Richtige für unser Primaten-Ping-Pong.
Primaten-Ping-Pong.
So, und bevor wir wirklich in die Welt der Politik einsteigen, muss ich noch etwas aus dem Sommer loswerden.
Okay, aus dem Sommer?
Was bitteschön ist es mit diesen weißen Turnschuhen?
Inwiefern?
Kannst du mir das mal erklären? Es regt mich. Trägst du auf der Bühne weiße Turnschuhe?
Ich trage Turnschuhe, aber in der Regel keine weißen.
Ja.
Also ich habe aber weiße Turnschuhe.
Ja, aber mich regt es total auf. Mir ist es aufgefallen bei der Fußball-WM. Da hat es mich schier in den Wahnsinn getrieben. Da standen immer irgendwelche Fußballreporter oder irgendwelche Schweinsteigers und wie sie alle heißen, die standen immer auf so einem grünen Rasen und die hatten immer so strahlend weiße Turnschuhe an. Und in der realen Welt, in der echten Welt, gibt es keine strahlend weißen Turnschuhe. Die gibt's einfach nicht. Ich habe mir immer gedacht, die werden bestimmt irgendwie auf so Rikschas werden die an den Rasenrand gefahren, damit wenn du einmal mit weißen Turnschuhen über einen Rasen läufst, dann ist der doch dreckig.
Das stimmt, aber das sind natürlich jetzt die genannten, die du erwähnt hast, das sind ja die, die so ein Paar aus dem Schrank nehmen und dann anschließend vermutlich entsorgen und dann wieder das nächste Paar weiße Turnschuhe dann anziehen, was nicht sonderlich nachhaltig ist, muss man sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich hätte dich jetzt persönlich für einen Turnschuhpuristen gehalten, der also sagt, da darf nichts, keine Farbe, möglichst einfach irgendwie weiß, neutral. Das ist so eigentlich dein Ding, würde ich sagen.
Ja, und deswegen kaufe ich meine Turnschuhe in Kackbraun. Weil das passt zu meinen scheiß Spaziergängen, die ich hier in Köln durch die schlammigen Parks unternehme. Ich kaufe mir doch keinen weißen Turnschuh. Weiße Turnschuhe ist auch egal.
Nein, ich finde, das ist ein Thema, was wir unbedingt mal ausdiskutieren müssen. Das ist so eins dieser gesellschaftlichen Themen der heißen Eisen, die sonst nicht angefasst werden.
Ja, aber man muss ja zwischendurch, braucht man doch auch mal was fürs Herz. Man kann sich doch nicht den ganzen Tag emotional nur mit so einer gescheiterten Ampel auseinandersetzen.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn so ein Philipp Simon mal so irgendwie die innere Romantik spürt und denkt, er braucht irgendwie so ein bisschen ein warmes Kissen ums Herz rum. Was machst du denn da so? Also wenn du mal so wirklich denkst, jetzt bräuchte ich Harmonie, hörst du da Musik, was hörst du da? Nee. Oder
nee? Gerade ganz aktuell zum Beispiel gucke ich dann abends Sommerhaus der Stars.
Also Trash-TV schon wieder, das hatten wir ja schon mal.
Es gibt doch nichts Schöneres als Menschen, die, also in der Politik schreien sie sich ja an, weil sie für was stehen, weil sie unter Umständen Ziele haben, das Land voranbringen wollen oder verändern wollen. Aber die schreien sich ja einfach nur an, weil sie es können. Also da gibt's ja überhaupt, also diese Streits, die es auch dieses Jahr in der Staffel beim Sommerhaus der Stars gibt, die sind ja, das ist ja wunderbar. Der eine nennen sich gegenseitig Hund, beschimpfen sich, schütten sich Wasser ins Gesicht und alles aus Gründen, die nicht existent sind. Und das ist gut fürs Herz, weil man merkt, diese Bösartigkeit muss nicht immer aus einem tiefen Vorsatz kommen, der Welt etwas Schlechtes zu tun, sondern Bösartigkeit kann auch gerade einfach in der Leere des Raums entstehen.
Das heißt also, du bist großer Fan von grundloser Bösartigkeit.
Warum muss ich mich jetzt eigentlich hier schon wieder um Kopf und Kragen reden?
Ja, das ist unser Konzept dieser Sendung. Aber komm, bevor es zu schlimm wird, gehen wir doch einfach direkt in den ersten Teil. Okay, bevor es zu schlimm wird, gehen wir doch einfach direkt in den...
Warst du denn diese Woche wieder nicht beim Logopäden? Ich hab dir das schon bei der letzten Aufzeichnung gesagt.
Oh Mann, der hat auch gerade Urlaub, der ist in der Sommerpause, der
Logopäde. Wenn wir jetzt wieder alle 14 Tage aufzeichnen, musst du auch wieder jede Woche zum Logopäden gehen.
Ja, ich sag's dir.
Aber warte mal, bevor du jetzt wieder rumjingelst, was guckst denn du, um zu entspannen?
Ich guck Horrorfilme. Also ich brauche wirklich
das. Du bist doch kein Stück besser.
Ja, ich brauche das wirklich. Also das blanke Entsetzen, das pure Grauen, der Slasher, so Terrifier und sowas, das sind so Sachen, die gucke ich mir an, um einfach so ein bisschen zu entspannen. Ja.
Das ist wirklich ein Film, ja?
Ja, das ist ein großer Sensationserfolg im Horrorfilmbereich. Das sind sehr günstig produzierte Horrorfilme. Drei Teile gibt es und der dritte schlägt alle Kassenrekorde. Und ist jetzt nicht mein Lieblingshorrorfilm, aber ist halt, ich finde es immer als Horrorfilmfan schön, wenn das Genre des Horrorfilms auch mal wieder solche Erfolge feiert. Und ich habe das Gefühl, im Moment tut es das, weil es viele Leute so machen, dass der Horror in der Welt da draußen, dass man den einfach versucht zu überdecken mit dem Horror auf der Kinoleinwand. Das begrüße ich, da kann ich ganz dolle entspannen, wenn einfach die Köpfe fliegen und die Gliedmaßen sich über den Boden verteilen. Das ist was, da komme ich richtig zu mir, da bin ich bei mir, da ist der Tobi in voller Harmonie.
Das klingt jetzt gerade, was du gerade mit den Gliedmaßen, das klang so ein bisschen nach einer Präsidiumssitzung bei der FDP.
Siehst du, wir kommen von dem Thema nicht weg, was soll ich sagen? Zitat dort. Ja, und ich finde, unsere hochheilige Aufgabe in diesem Podcast, lieber Philipp, ist es, einfach nochmal Revue passieren zu lassen, was so passiert ist, vor allem im Hinblick auf ein ganz bestimmtes Detail. Weil Christian Lindner, ich weiß ja, ob er dir was sagt, ist nee, ja
noch nie gehört.
Naja, also ist ein Politiker der FDP in Deutschland, der ein bisschen aufgefallen ist. Und der hat was sehr Schönes gesagt in einer Pressekonferenz kurz nach dem Ampel-Aus. Und zwar hat er folgenden Satz gesagt.
Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, jetzt stehen Richtungsentscheidungen für unser Land an. Aber wir treffen in diesem Moment auch eine Entscheidung über unsere politische Kultur.
Und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Weil wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes, wir zwei. Wir nehmen ihn mal beim Wort. Weil Lindner spricht hier über politische Kultur. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, hätte man ja sogar noch drüber diskutieren können, ob er da einen Punkt hat. Ja, also die Ansprache war ja sehr hart untereinander, miteinander. Scholz hat sehr hart argumentiert. Und natürlich haben wir noch ein Zitat jetzt hier von Christian Lindner, das sehr spannend ist. Er hat nämlich auch das hier noch gesagt.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition. Damit führt er Deutschland in eine Phase der Unsicherheit.
So, und man kommt nicht umhin, wenn man die Berichterstattung auch gerade in der Zeit, die das ja recherchiert haben, wie das gelaufen ist, kommt man nicht umhin, ein wenig zu schmunzeln.
Ja, nicht nur zu schmunzeln, sondern ich merke tatsächlich bei mir auch so, es steigt da wieder so eine gewisse Form von Wut bis Aggression hoch.
Ja.
Weil er ja im Prinzip, also das eine ist ja, wie er auch in seiner Sprache gerade die maximale Distanz zu einer Regierung sucht, dessen wesentlicher störender Bestandteil er war.
Ja.
Also er redet ja auch nur noch von der Regierung Scholz, als ob er nie was damit zu tun gehabt hätte.
Ja, deswegen auch diese sympathische Beschreibung D-Day, die ja wohl gefallen ist in diesen Vorbereitungstreffen der FDP auf diesen kalkulierten Bruch der Koalition, weil da rückt dann natürlich Olaf Scholz in die Nähe eines Diktators, eines Egomanen. Und das ist natürlich, ich bin fassungslos, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe sowas in meiner gesamten Laufbahn als Satiriker und als politischer Beobachter, sowas in der Form echt selten erlebt.
Ja, aber dass Christian Lindner ein eitler Bursche ist, der eher mit sich selber beschäftigt ist als mit den Interessen und Bedürfnissen des Landes, das ist ja jetzt eigentlich auch, wie Christian Lindner sagen würde, wo ist die Nachricht?
Ja, aber das ist das ja gar nicht die Nachricht. Das ist auch geil, oder? Wo er sagt, wo ist die Nachricht?
Wo ist die Nachricht? Natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie wir diese Regierung zerstören können. Wir haben 3 Jahre lang nichts anderes gemacht, als darüber nachzudenken, wie wir diese Regierung platzen lassen können.
Aber dann mit so einer Chuzpe auch sich noch hinzusetzen und so einen auf den Moralischen zu machen, das zeigt doch im Prinzip, was bei dem Mann los ist, dass er wirklich. Es gab eine Umfrage bei Spiegel Online, war es, glaube ich. Wie glaubwürdig finden Sie Christian Lindner jetzt noch? Also, ich meine, er war bei mir schon vorher schon nicht so in der Glaubwürdigkeitsstatistik ganz weit oben. Aber jetzt, das geht doch in den dreistelligen Minusbereich rein.
Aber weißt du, was es auch zeigt? Wie sehr er persönlich getroffen ist.
Finste?
Ja. Ja, das war also, dass er. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, Christian Lindners Karriere war ja eigentlich im Wesentlichen immer eher ein Gang in den Keller als in die erste Etage. Der hat als Unternehmer Konkurs angemeldet. Und also das einzige, quasi den einzigen Höhepunkt seiner Karriere war, dass er eine zerstörte FDP vor der letzten Bundestagswahl wirklich auf die 10-12% geführt hat. Dazu hat er den Laden aber im Prinzip komplett auf sich umgebaut und erlebt da ja auch so ein bisschen, ja, also satirisch sehr zugespitzt, er lebt ja auch so ein bisschen wie Putin in seinem Palast in Sochi. Also er ist im Prinzip von Leuten umgeben, die ihm quasi erlegen sind. Und ich glaube, dass das das Riesenproblem der FDP ist, denn ich habe es schon mehrfach gesagt, ich halte die FDP für eine ganz wichtige demokratische Stimme in diesem Land. Und ich glaube auch, dass wir liberale Politik immer brauchen und auch als kräftige Stimme. Was wir aber nicht brauchen, sind so Egomanen wie Christian Lindner. Ich glaube, dass wenn Christian Lindner jetzt aus der ersten Reihe verschwinden würde.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Achtung.
Naja, aber so Leute wie Linda Teuteburg und so, die sind ja alle abgesägt worden, beziehungsweise sind aussortiert worden. Aber dann
der Buschmann wird irgendwie dann vermutlich da mit rein.
Wie wär's denn mit Volker Wissing? Wie wär's denn, wenn sich die FDP bei Volker Wissing entschuldigt und sagt, lieber Volker, wir haben verstanden, du warst der Einzige bei uns im Verein, der Eier hatte, dem Lindner auch mal die Stirn zu zeigen. Denn Wissing hat immer sehr hochachtungsvoll von seiner Partei gesprochen. Er hat aber nie hochachtungsvoll über Christian Lindner gesprochen. Und ich glaube, man muss den Parteiaustritt von Wissing aus der FDP und das Verbleiben in der Regierung auch weniger als Affront gegen seine Partei sehen, sondern vielmehr als ganz klares Statement gegen einen Egomanen wie Christian Lindner.
Bevor wir zu Wissing kommen, möchte ich dir noch einen Ausschnitt vorspielen, der wirklich so sensationell ist. Christian Lindner war wenige Tage, am 31.10. war das Gespräch, am 6.11. war ja der Bruch der Koalition. Und wir wissen ja jetzt auch, wie das alles gelaufen ist durch die Zeit und sowas. Und Lindner war bei Feldenkirchen beim Spiegelgespräch. Und da sagte Lindner doch tatsächlich noch Folgendes. Und ich finde, das ist eigentlich der Gipfel der Lindnerschen Frechheit. Dieses Zitat, diese Aussage.
Dass sie es darauf anlegen, von Olaf Scholz rausgeschmissen zu werden, ist eine weitere Erzählung. Was entgegnen Sie darauf?
Ich sage Ihnen noch einmal, ich stehe für solche spielerischen Sachen bei wirklich allem Verständnis für jede Frage ungern zur Verfügung, weil ich auch selber keine Freude daran habe. Wir sind in einer ernsten Situation in unserem Land und ich finde, dass es auch eine Aufgabe für den politischen Journalismus ist, die Ernsthaftigkeit durch Debatten zu begleiten, die argumentativ sind und nicht mit oberflächlichen Gerüchten von ein paar Leuten in Berlin-Mitte, die sich nicht für Inhalte interessieren wollen und deshalb nur solche Metadebatten führen.
Ja, aber es zeigt am Ende des Tages auch, was für ein linker Vogel er ist.
Ja, absolut.
Was für ein, und an der Stelle kann man das, glaube ich, sagen, ich bin ja im Moment immer so ein bisschen vorsichtig bei der Zuspitzung mit Sprache, weil man echt aufpassen muss, dass man auch nicht in so ein aggressives Fahrwasser damit reinspringt, was man aber...
Das kann uns aber hier nicht passieren, lieber Philipp, weißt du warum? Ich habe nämlich einen roten Button gebastelt. Achtung!
Achtung, Achtung, Laune sinkt unter kritisches Niveau.
Ja, dann sage ich mir, diese kleine linke Bazille aus Wermelskirchen, der können Sie von mir aus die Eier auf den Rücken ziehen und die Stirn gelb anmalen und ihn nach Brüssel zur Strack-Zimmermann als Bettvorleger ins Büro legen. Hauptsache, er verschwindet aus meinen Augen.
Ja. Und das lasse ich einfach mal unkommentiert so stehen und lass uns Volker Wissing widmen. Einen Mann, den ich heute stellen möchte unter einem...
Nee, aber stopp. Stopp, wenn ich dich an der Stelle einmal unterbrechen darf, es tut mir leid, aber mich würde jetzt wirklich nochmal interessieren, was ist denn, also ich habe ja gerade gesagt, die FDP müsste sich von Lindner befreien und ich halte sie für eine wichtige demokratische Stimme. Jetzt wissen wir ja alle, du bist quasi als FDPler auf die Welt gekommen, du bist quasi... Der Musterliberale aus Mainz.
Um Gottes Willen.
Was ist denn dein Blick auf die Perspektive der FDP und den Zustand der FDP?
Ich habe es schon öfter gesagt, ich sage es gerne nochmal, auch als Satiriker kann ich mir nicht wünschen, dass die FDP ganz verschwindet, weil sie uns ja immer auch mit herrlichem Material versorgt. Ich muss nur tatsächlich sagen, dass Lindner ein Klotz am Bein der FDP ist und ich hoffe, dass das so langsam erkannt wird. Wir hatten es ja öfter auch schon in der Sendung, mich hat es total gewundert, dass die Kritik an ihm unfassbar leise, wenn überhaupt hörbar gewesen ist, weil er ja keine Erfolge vorzuweisen hatte in den letzten Monaten, Jahren, muss man sagen. Landtagswahlen gingen komplett daneben, auch so das politische Gebaren war absolut schlimm und man kann nur hoffen, dass das jetzt so eine Reinigung ist, dass das so ähnlich ist, weiß, keine Ahnung, das ist wie ein Abführmittel, was die FDP jetzt schluckt, um einfach mal alles rauszuspülen, was da irgendwie drin hängt, um einfach mal wieder eine gesunde Darmflora zu bekommen. Kann man das so formulieren?
Ja, oder ist das Hoffnung, zu unter der Gürtellinie? Aber in der Hoffnung, dass sie dabei keine weißen Turnschuhe tragen. Ja.
Aber lass uns jetzt zu einem Hoffnungsträger, einem unverhofften Hoffnungsträger der FDP kommen. Volker Wissing ist jemand, der mich in verschiedene Gefühlszustände geworfen hat. Jemand, von dem ich politisch in der Ampel sehr wenig gehalten habe. Und beim Abgang jetzt muss ich sagen, da saß ich fast mit Tränen in den Augen, dass es noch jemanden gibt, der zumindest jetzt, in dem wie er sich darstellt, sehr zu seiner Überzeugung steht. Ich habe mal hier folgendes Zitat, das mich wirklich gerührt hat fast.
Ich bedauere das unglaublich stark, weil die Zusammenarbeit demokratischer Parteien der politischen Mitte ist die Voraussetzung dafür, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Wenn wir uns nur noch mit der Frage beschäftigen, was alles nicht geht und wer alles falsch liegt, bleibt die Frage offen, wie machen wir es denn nun gemeinsam? Und wir müssen es ja gemeinsam machen. Es gibt ja niemand Drittes, der uns die Probleme löst. In der Demokratie sind wir als Bürgerinnen und Bürger in der Verantwortung. Nur wir selber können es voranbringen. Ansonsten wird es nicht getan. Und dass die Bürgerinnen und Bürger so gewählt haben, wie sie gewählt haben 2021, das verdient Respekt und nicht Kritik.
Das ist
so selten geworden, oder? Ja,
das überrascht ist so
reflektierte Worte eines Politikers.
Wahnsinn. Das haut einen doch echt vom Stuhl. Nur er musste halt natürlich sagen, das, was er jetzt alles erzählt, und er wird ja auch sehr dafür gelobt, widerspricht halt so ein bisschen, wie er in der Ampel agiert hat. Wenn du dir halt überlegst, er war ja mit auch ein Bremsklotz an vielen Stellen gewesen, buchstäblich, wenn es ums Tempolimit zum Beispiel ging, oder auch diese ganze Geschichte, wo dann das Verbrenner aus dann auf nochmal torpediert worden ist von der FDP, wo er ja auch federführend war, wo man natürlich sagen muss, okay, wenn er von Lindner getrieben war, dann ist das aber auch kein gutes Signal für einen Politiker, wenn er jetzt hier einen auf den Standhaften macht, aber dann in der aktiven Rolle es nicht geschafft hat, sich gegen seinen Parteichef da an dieser Stelle durchzusetzen. Deswegen bin ich so schwankig, so, verstehst, kannst du das verstehen?
Ja, total. Aber du musst natürlich ein bisschen auch unterscheiden. Also er ist ja jetzt auch so ein bisschen da in der Rolle des Bundespräsidenten. Also er blickt ja jetzt alles so ein bisschen von Schloss Bellevue, guckt er auf die durchgeknallten Vollidioten und denkt sich, Leute, eigentlich muss man es anders machen.
Ja, ein Ruck muss durch die FDP gehen.
Ja, man darf ja nicht vergessen, in der aktiven Zeit war er natürlich auch noch stärker an die Partei gebunden und damit natürlich auch stärker an Christian Lindner und sein erratisches Verhalten gebunden.
Ja.
Und Lindner wiederum hat natürlich auch die ganze Zeit den Druck aus der FDP rausbekommen, die natürlich gesagt haben, was kannst du da mit diesen links-grün versifften Kommunisten irgendwelche Sachen machen? Du musst zeigen, die FDP, das ist, also grundsätzlich die liberale Politik mit der SPD zu verbinden, da braucht's schon einen intellektuellen, breiteren Horizont als, sagen wir mal, der doch sehr begrenzte Blick auf die Welt von Christian Lindner. Denn man merkt es ja immer wieder, auch jetzt in den Sachen, die wir vorhin noch gehört haben. Man merkt ja, er bedient sich sehr gerne Wortfetzen, die er irgendwann mal auswendig gelernt hat. Oder wo er das Gefühl hat, wo er das Gefühl hat, die sind sehr, sehr klug und sehr, sehr besonnen. Weil der Christian hat jetzt nämlich verstanden, dass er viel schlauer ist als alle anderen. Und darum erklärt er ihnen das auch immer mit so einem gewissen Duktus, dass ihr doch jetzt alle mal drüber nachdenken müsst, was ihr so macht. Und das ist Christian Linders Blick.
Warte mal, Philipp, das musst du bei den Mitternachtsspitzen machen. Du bist ja, ich habe eben kurze Zeit gedacht, das ist der Lindner. Du hast eine perfekte Parodie da eben hin. Du hast eine perfekte Parodie, hast du da eben gemacht.
Der Lindner hat einfach, was ich sagen will, ist, die FDP ist in einem scheiß Zustand. Und eigentlich wäre es doch gut, wenn die FDP sich jetzt öffnen würde und gucken würde, dass Volker Wissing zurückkommt, um dann auch den Wandel wieder zu einer wirklich liberalen Politik.
Es bleibt auf jeden Fall, was die FDP angeht, spannend. Möglicherweise machen sie jetzt ja im Bundestag auch wieder mal eine kleine Pause, je nachdem, wie das so verläuft mit diesen Neuwahlen.
Ja, aber wie ist es denn bei dir? Sag mir doch mal, also sollen sie jetzt rausfliegen oder möchtest du, dass sie auf jeden Fall mit drin sind?
Ja, ich bin da wie du. Also das, was eigentlich so gemeint ist mit FDP-Politik, auch wenn ich hinter vielem nicht stehe, was da transportiert wird, ist halt schon eine Stimme. Vor allem, du musst da eins sagen, jede demokratische Partei, die nicht stattfindet im Bundestag, ist ein Verlust. Das ist dieser Tage wahrer denn je, wenn du dir eben einfach die Landschaft der Parteien anschaust. Und umso wahrer ist auch das, was Volker Wissing sagt, dass es wichtig ist, in Zeiten, wo die Konstellationen schwieriger werden, das wird so sein, dass wir viele schwierige Konstellationen in der Politik haben. Und dann muss es die Aufgabe sein, dass man unter Demokraten miteinander arbeitet, sofern man in manchen Punkten auch sein mag. Und das ist natürlich ultra schade, dass das die Ampel so dermaßen schlimm versemmelt hat. Und ja, ich will jetzt nicht nur die Ampelparteien hier in die Verantwortung nehmen, wenn es um politische Kultur geht, das ist ja unser Thema. Ich möchte jetzt zum Ende dieses
Ach, das ist unser Thema. Nee, warte, ja. Falls du schon Schluss machen willst, ja. Ich wusste gar nicht, dass so ein politische Kuh. Ich dachte, wir machen einfach nur ein ganz normales Lindner-Bashing. Ich wusste nicht, dass es so ein politische Kultur geht.
Ja, doch, doch.
Das hättest du mir schreiben müssen. Aber gut, wenn es dir um die politische Kultur geht, dann würde ich doch, bevor wir zum Ende kommen von diesem Teil, noch mal ganz kurz den Bogen schließen zum Anfang unseres heutigen Podcasts. Denn da sind wir so ein bisschen aus der Scholz-Diskussion ausgestiegen und dann direkt in die heutige Sendung. Weil es gibt ja gerade einen wesentlichen Unterschied zwischen SPD und FDP. Bei der FDP ist Lindner gesetzt wie nix. Da redet niemand drüber. Der Scholz ist zum Samba nach Rio de Janeiro geflogen. Und schon gibt's in der SPD in Deutschland Krisensitzung. Wer macht's? Heil, Pistorius. Würde mich nicht wundern, wenn der Schröder um die Ecke kommt und sagt, ich würde mich auch nochmal anbieten.
Das ist wieder eine perfekte Parodie, Philipp. Ja, aber das ist natürlich krass, dass Scholz tatsächlich jetzt erst diskutiert wird. Wir haben da ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Im Endeffekt haben sie mit Pistorius einfach einen Pfund, mit dem sie wuchern könnten. Beliebtester Politiker, du sagst, warum soll der da tun? Aber es ist ja so ein bisschen, ob in der Kneipe zum Sozi der Wirt so ein wunderbares Fässchen Tegernseher Hell im Lager stehen hat und die schenken da draußen immer noch Charles Oettinger aus. Das ist ja die Diskussion gerade.
Aber das ist ja trotzdem ein Unterschied. Also das finde ich ja das Spannende, dass es in der SPD, ja, wo der Scholz selber sagt, nee, also Freunde, ich mach's auf jeden Fall, gar keine Frage. Und es geht trotzdem eine Riesendiskussion los. In der SPD ist diese Diskussion offensichtlich völlig selbstverständlich. Und in der FDP hörst du ja nichts.
Gar nichts. Man müsste wirklich mal, hat mal Insider, kennst du einen FDPler? Oder hier, da draußen, schickt uns eine Nachricht. Wenn ihr Liberale seid, die jetzt hier weinend hier vor eurem Podcastgerät sitzt und euch das anhört, was wir hier erzählen, schreibt uns mal, was ist los bei euch? Warum? Wo sind die Aufstände? Wo sind die Revolutionen? Wo ist das Frische? Wo ist das neue Schwarz-Weiß-Foto, das mit knackiger Schrift dafür wirbt, dass es bei der FDP wieder aufwärts geht? Ohne Lindner, ohne Limit. Das wäre doch Motto. Ohne Lindner, ohne Limit. Jetzt FDP. Das ist nochmal ein Tipp. Und so richtig abschließen möchte ich das Thema mit einem Zitat von dem Journalisten Hajo Schumacher, der beim Kommentatoren-Talk von Radio 1 etwas gesagt hat, was mir wirklich aus der Seele und aus dem Herzen gesprochen hat. Viel besser kann man diese Shitshow nicht zusammenfassen.
Was mich kolossal nervt, ist das, was wir die letzten 10 Tage erlebt haben. Da waren verschiedene Laienspielgruppen, die verschiedene Vorführungen inszeniert haben. Ja, der Kanzler empört sich vom Teleprompter. Christian Lindner und seine Schergen haben das offenbar alles schon seit Wochen vorbereitet. Stichwort D-Day, Torpedo und so weiter. Und das ist für mich eine unfassbare Verantwortungslosigkeit, dass eine 4%-Partei dass eine 4%-Partei diesen politischen Betrieb lahmlegt und damit alle Narrative von rechts, die da oben kriegen es nicht gebacken, in der klassischen Demokratie bedienen. Und das wiederum führt zu Autoritarismus. Und das ist das Problem.
Zitatort. Jetzt, mein lieber Tobi, geht es um den potenziellen neuen Partner der FDP in einer möglichen Regierung. Es geht um die CDU. Und der Kollege Friedrich Merz hat sich dieser Tage bei der DEHOGA, das ist die Deutsche Speisemittelindustrie und Hotel-Gaststättenverband, also ich sag mal,
jetzt
die deutschen Thekenkräfte.
Was? Was hast du gesagt? Die deutschen Thekenkräfte?
Ja, die deutschen Thekenkräfte.
Das gibt Post.
Die deutschen Thekenkräfte haben zum Kongress geladen. Und Friedrich Merz ist auf halber Arschbacke, aber mit guter Laune da reingeschlittert und hat eine Rede abgehalten, die wirklich zu euphorischen Begeisterungsstürmen geführt hat. Und der sieht das mit der FDP ähnlich wie du, weil der wurde nämlich auch gefragt, oder es ging um die Frage, wie sähe eine mögliche Koalition mit CDU und FDP aus und könnte sich der Merz das überhaupt vorstellen? Und da hören wir jetzt mal rein.
Und wenn Sie mich jetzt in Gegenwart von Wolfgang Kubicki nach den Liberalen fragen.
Natürlich, wenn es um Theken geht.
Gerne. Lieber Wolfgang, wenn ihr 4% liefert, sind das 4% zu viel für euch und 4% zu wenig für uns. Wenn ihr 7 oder 8% liefert, können wir reden. Aber nicht die 8% auf unsere Kosten. Die müsst ihr schon selber liefern.
Ich sag mal, wer dachte, dass die Stimmung in der Ampel scheiße ist, der hat die neue Regierung mit CDU und FDP noch nicht erlebt. Jesus. Und was ich ja auch sehr schön finde, ist, Kubicki saß da beim Treffen der deutschen Thekenkräfte, weil der da immer sitzt.
Ja, genau. Stammgast, er ist quasi Stammgast.
Der hatte keinen repräsentativen Grund, sondern der war gerade frisch von der AIDA runtergetorkelt und ist dann mal direkt ins Kongresszentrum auf 2, 3 frische Pilz.
Da war noch Licht.
Also, du siehst, die Fronten sind hart.
Ja, ich finde diese krasse Klarheit, die der Merz da an den Tag legt, wo er quasi Kubicki mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt, das fand ich schon bemerkenswert. Also wo das herkam, das kommt
das
ja wirklich.
Das ist richtig unfreundlich.
Ja, total, total.
Das ist richtig. Also dagegen war die Abschiedsrede vom Scholz wirklich noch zurückhaltend formuliert. Also um es mit Christian Lindner zu sagen, das war keine staatspolitische Verantwortung.
Und es geht um die politische Kultur, die da irgendwie auf sich widerspiegelt. Ja. Ja, der Merz bei der DEHOGA, wir hatten uns ja kurz vorher darüber unterhalten schon, der Jubel war riesig. Ne?
Der Jubel war riesig. Es ist natürlich auch ein dankbares Publikum, muss man sagen. Ja, die deutsche Gaststättengewerbe geht eh, also denen geht's nicht so gut, weil durch steigende Preise haben die einen Haufen Probleme. Und sagen wir mal so, da wird Bier gesponsert, da ist gute Stimmung im Saal, da gibt's, also ich habe mir die Rede ja auch ganz angeguckt. Für mich war es so eine klassische deutsche Bier- und Schnitzelveranstaltung. Also alles so ein bisschen auch unter dem Motto, endlich sagt's mal einer. Und Merz wusste das natürlich, als populistischer Bierzeltredner spürt er natürlich auch den Vibe in so einem, sagen wir mal, mit so einem leichten Biermief durchhangenen Saal, da spürt er, da geht was. Und deswegen hat er natürlich auch einen weiteren Evergreen gebracht, den ich jetzt an dieser Stelle einmal vorspielen würde.
Aber dieses Bürgergeld, meine Damen und Herren, muss im nächsten Jahr auf den Prüfstand. Und zwar vollkommen. Das fängt schon beim Namen an. Der Name muss weg. Der Name muss weg. Und wir müssen wirklich ganz konsequent zum Prinzip fordern und fördern zurückkommen. Aber zuerst fordern und nicht nur fördern. Und dafür zu sorgen, dass die Menschen, die arbeitsfähig sind, und es sind von den 5,6 Millionen Bürgergeldempfängern 1,7 Millionen arbeitslos, aber erwerbsfähig, dass wir es schaffen, einen großen Teil dieser Menschen wieder mit vernünftigen Anreizen und Angeboten, aber auch mit Forderungen zurückzubekommen in den Arbeitsmarkt. Es ist inakzeptabel, dass wir eine so große Zahl von Menschen haben, die nicht arbeiten, obwohl sie arbeitsfähig und erwerbsfähig sind. Der Vorwurf richtet sich übrigens, damit das hier klar ist, der Vorwurf richtet sich nicht gegen die Betroffenen, sondern der Vorwurf richtet sich an uns, an die Politik, die dieses System so ermöglichen, von dem die Menschen klug und ökonomisch, wie sie sind, einfach Gebrauch machen. Wir müssen dieses System ändern, damit sich auf dem Arbeitsmarkt etwas ändert.
Ja, also was für ein Wahnsinn. Da haben sie wirklich zusammengesessen und haben sich überlegt, wie sie das thematisch hinkriegen, dass er vorne schön das Bürgergeld-Empfänger-Bashing macht und hinterher sozusagen so tut, als würde es ja gar nicht gegen die Leute gehen, sondern er sich selbst in die Kritik nehmen ein Stück weit.
Ja, und das ist natürlich auch ein ganz vergiftetes Lob, wenn er sagt, die Leute gucken ökonomisch da drauf.
Ja, also, natürlich.
Wo er sie so ein bisschen als kühl betrachtende Menschen, die letztendlich sagt er ja, die.
Er geht ein bisschen von sich selber aus an der Stelle.
Also aus egoistischen Gründen, aber nicht aus Gemeinwohlinteressen. Aber unser Interesse muss natürlich das Gemeinwohl sein. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie es in diesem Wahlkampf jetzt um diese Bürgergelddiskussion geht. Das ist. Und auch vor allen Dingen dieser, kannst du mir den Fetisch der CDU erklären, warum sie mit aller Gewalt das Bürgergeld wieder umbenennen wollen?
Ja, natürlich geht es dabei um den Begriff, weil der ist der CDU, ja, Friedrich Merz, zu euphemistisch. Das klingt zu nett, Bürgergeld, das muss irgendwie anders formuliert werden, damit natürlich auch eine gewisse Demütigung da drin liegt. Und das finde ich halt gerade für eine Partei, die das C in ihren Buchstaben drin hat, äußerst bedenklich. Also da müsste man innerhalb der CDU öfter mal fragen, was würde Jesus tun? Und ich glaube, das nicht.
Ja, also ich glaube, was für mich damit schwingt, ist, dass man ganz klar merkt, es geht wieder darum, eine ganz klare Klassengesellschaft aufzubauen.
Ja.
Also die Zeit von, wir sind alle so ein bisschen gleichberechtigt und jeder soll die gleichen Chancen haben, die wird mit der CDU radikal ändern. Mit der CDU wird es Ausländer geben. Ausländer, die hier nicht arbeiten. Ausländer wie Ukrainer, die hier sind, weil es okay ist, aber deswegen anders behandelt werden müssen als andere Ausländer. Also es wird ganz viele Klassen geben. Es wird nicht mehr ein gemeinsames Ziel geben, sondern es wird die Ausländer geben, die Ukrainer. Es wird die Bürgergeld oder, also ich weiß, am Anfang wollte die CDU das Ding ja unbedingt wieder Sozialhilfe nennen. Ich glaube, inzwischen ist man wieder bei der Grundsicherung oder so.
Ich glaube, es geht um Grundsicherung, ist jetzt das, was
ich glaube, das ist der aktuelle Begriff. Und was ich so faszinierend finde, Merz tut die ganze Zeit so, als ob jetzt alles anders wird, als ob jetzt eine neue CDU kommt. Aber das, was sie da eigentlich anbieten, das, was sie politisch gerade mitbringen, sind die ganz alten Schlager aus den 90ern. Da ist nichts Neues. Da ist nichts
Innovatives dabei.
Nein, da gibt's auch null neue Ideen für eine politische Diskussion oder für eine politische Grundlage, sondern es sind die ganz alten Lieder, die eben auch in der Vergangenheit nie wirklich funktioniert haben, weil auch sie, und das kann man der Ampel natürlich auch vorwerfen, die Ampel hat auch viel mit Geld zugeschissen, aber auch die CDU in ihrer Regierungszeit, wenn sie denn an die Macht kommen sollte, diese Probleme auch alle nur wieder mit Geld zuscheißen kann. Und ich sag mal, wir haben beim letzten Mal bei 16 Jahren, nach 16 Jahren Merkel, haben wir gesehen, was für Schäden es uns in der Infrastruktur hinterlassen hat. Insofern stimmt mich das alles so ein bisschen nachdenklich, weil ich jetzt im Moment immer mehr sehe, die ganzen alten Gesichter tauchen wieder auf. Jens Spahn, Julia Klöckner, Alexander Dobrindt.
Es ist wie eine Wiederholung von einem Film, also ein zweiter Teil von einem Film, wo man den ersten schon nicht gerne geguckt hat.
Wo der erste schon richtig scheiße war.
Richtig scheiße war,
und man so ein paar Stellen in richtig schlechter Erinnerung hat und sich denkt, ja, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das ist auch okay, solange ich dich nie wiedersehen muss. Und dann steht er aber plötzlich wieder vor der Haustür und sagt, ja, das Ding ist noch lange nicht vorbei. Es ist der pure Horror. Und ich finde es so faszinierend, dass offensichtlich noch niemandem aufgefallen ist, dass Friedrich Merz nichts Neues zu bieten hat.
Nein, und was ich auch so bemerkenswert fand, ist, dass er ja letzten Endes sich fast mit Christian Lindner auch inhaltlich die Hand geben kann, bei aller Kritik, die er an der FDP äußert, weil Lindners Rede dann da im Bundestag, da ging es ja auch, das war letzten Endes zwischen CDU und FDP und auch natürlich andere entsprechende Parteien, das war ein kollektiver Tritt nach unten, der jetzt da stattfindet in diesem Wahlkampf, was mich als Demokrat, als überzeugter Demokrat wirklich traurig stimmt, wo ich mir einfach innovativere Konzepte wünsche, dass einer mal um die Ecke kommt und mal irgendwie mit einer gewissen, mit positiven Vibes versucht, irgendwie was hinzukriegen.
Ich sag mal so, wir sind...
Aber weißt du was, Philipp, weißt du was, wir müssen hier kurz...
Achtung, Achtung, Laune sinkt unter kritisches Niveau.
Ja, da habe ich was, das sofort die Laune heben wird.
Oh,
und
ja.
Zwar, ja,
oh, ja,
Philosophie
ja.
Mit Professor Dr. Friedrich Merz. Da hören wir mal rein.
Aber das Wichtigste ist doch, dass wir Freiheit gewonnen und erhalten haben. Nicht Frieden allein. Freiheit, meine Damen und Herren. Frieden haben Sie auf jedem Friedhof.
So, ja. Das ist für mich so Anpackphilosophie, so, das liegt für mich intellektuell irgendwo zwischen Richard David Precht und Eckart von Hirschhausen. Es ist
ein geiles Wandtattoo.
Ja, es ist nicht völlig verblödet, aber es hat schon auch den Hang zum Nonsens, oder? Frieden finden Sie auf jedem Friedhof. Finde ich, ist ja auch gerade, wenn man das jetzt in den aktuellen Bezug zum Ukraine-Krieg sieht, wie sich da der potenzielle zukünftige Bundeskanzler von Deutschland äußert, finde ich, kann er. Großes Kino kann Friedrich Merz.
Wahnsinn, ich muss über diesen Spruch nochmal, darf ich ihn nochmal hören?
Ja, bitte.
Aber das Wichtigste ist doch, dass wir Freiheit gewonnen und erhalten haben. Nicht Frieden allein. Freiheit, meine Damen und Herren. Frieden haben sie auf jedem Friedhof.
Das ist, wenn du Hölderlin bei Temu bestellst. Das ist ja ganz furchtbar.
Doch, das ist...
Nicht Frieden allein. Weißt du, in welchem Kontext, worauf hat er das
Frieden
gezogen?
Frieden finden sie in jedem Friedhof. Das weiß ich nicht mehr. Ich merke mir doch, das war eine 25-minütige Rede. Ich habe hier eh hinterher mit Kreuzschmerzen gesessen, weil ich dachte, mir bricht's komplett das Rückgrat weg. Aber Friedrich Merz geht ja nicht zu den bundesdeutschen Thekenkräften und stellt sich da hemdsärmlich an den Tresen und haut einen raus, ohne natürlich auch noch ein Wahlgeschenk mitzubringen. Denn von irgendwoher muss er die absolute Mehrheit holen. Und wo nicht, wenn nicht von der Stammtischtheke. Und deswegen, und dann, das ist jetzt ein bisschen längerer Clip, deswegen ist ganz wichtig, genau zuzuhören, weil ich finde sehr spannend, was der möglicherweise zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland...
Ach, sag das nicht so oft, sag das nicht so oft.
Wir müssen uns dran gewöhnen. Wir müssen da durch, Tobi. Wir müssen uns dran gewöhnen. Also, was Kanzler Merz da zum Steuersatz sagt.
Endlich mal Gesetzgebung, insbesondere in der Steuerpolitik, auf die Sie sich auch als Branche verlassen können und die dauerhaft ist. Und deswegen will ich an dieser Stelle Ihnen eine Zusage geben. Ich möchte, dass wir Nahrungsmittel in Deutschland einheitlich mit dem ermäßigten Steuersatz belegen, und zwar egal wo sie.
Ja. Pass auf.
Egal wo sie, wie sie und in welcher Zubereitungsform sie eingenommen werden. Es macht doch keinen Sinn, eine solche Komplexität auf Dauer festzuschreiben zwischen Einkauf im Supermarkt, Verzehr in der Bäckerei, Verzehr in der Schule oder Verzehr in einer Gaststätte im Stehen, im Sitzen oder im Liegen. Meine Damen und Herren, das macht alles keinen Sinn. Eine einheitliche Besteuerung ist die richtige Antwort auf die Nahrungsmittel.
Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Verbrechen, hätte ich fast gesagt, aber ein wahnsinnig spannendes Versprechen.
Versprechen heißt das Wort, ja.
Weil zum einen bin ich sehr gespannt, was ein möglicher Koalitionspartner SPD oder andere dazu sagen würden. Also er hat im Prinzip allen jetzt den ermäßigten Steuersatz in der Fress- und Trinkbranche versprochen.
Komplett.
Ja, und ich finde, da könnte doch jetzt auch mit gutem Recht der Einzelhandel mit Kleidung kommen und sagen, ja Leute, aber die Leute müssen wieder mehr Kleidung kaufen. In den Innenstädten ist leer, da ist schwierig. Wir wollen auch den ermäßigten Steuersatz. Also verstehst du das?
Ja, ich meine, ich kann das verstehen vor dem Hintergrund, dass er wusste, wo er diese Rede hält und was er dann letztlich für einen Applaus dafür bekommt. Aber das wird natürlich genau diese Fragen aufwerfen, die du hinterher sagst. Da sagen die eine Branche sagt dann, wieso die andere Branche? Und dann reden wir hier irgendwann über eine komplette Reduktion des Mehrwertsteuersatzes. Und darüber kann man natürlich trefflich streiten. Nur ist das jetzt in der Programmatik der Union, glaube ich, nicht so vorgesehen, dass es generell um die Senkung der Mehrwertsteuer geht,
natürlich
oder?
Nicht. Täusche ich natürlich mich da? Nicht, aber auch ja. Da ist Merz und die CDU wieder in den 90ern angekommen. Sie machen wahllos Steuerversprechen, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie sie es finanzieren wollen. Und das finde ich
ja das Schöne.
Ja, und das finde ich aber gerade schön. Es hat was Heimeliges natürlich, wenn man denkt, ach ja, die gute alte CDU, es wird alles wieder so, wie es war. Aber vielleicht haben wir auch einfach viel zu schnell vergessen, wie es war. Also du, Tobi, ich muss sagen, auch wenn es heute wieder ein bisschen aggressiv war, ich habe jetzt gerade irgendwie schon auch ein bisschen grundlos gute Laune.
Ja klar, du kommst ja in diese romantische Atmosphäre rein, wenn es so ein bisschen aggressiv wird, habe ich ja mitbekommen.
Und ich hoffe, ihr zu Hause habt jetzt auch, also entweder Aggression oder gute Laune, egal, Hauptsache ihr spürt was in den Körpern und mit dieser Energie, die ihr jetzt in euren Körpern habt, geht doch bitte online und hinterlasst uns bei Apple und bei Spotify eine Rezension oder ein paar Sternchen, damit unser Podcast noch besser gefunden wird und wir vor allen Dingen dann auch regelmäßig nach Dubai fliegen können, weil wir beide investieren ja jetzt auch kräftig in Bitcoin, haben schon Apartment in Dubai.
Und in Dubai-Schokolade natürlich.
Dubai-Schokolade, ganz wichtig, ja. Und
ja, ganz vorne.
Genau, weil wir fliegen jetzt nämlich über Silvester, fliegen Tobi und ich beide nach Dubai und lassen uns die Wangenknochen ein bisschen hochlegen. Also deswegen, hinterlasst uns eine Rezension. Wir brauchen quasi Stimmung in der Bude. Das war grundlos gute Laune für heute. Wenn ihr Themenvorschläge habt, tolle Zitate oder eine Meinung, dann freuen wir uns über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder wenn ihr große Fans von weißen Turnschuhen seid und sagt hier, das ging ja gar nicht, was da heute gewesen ist, und wolltet verbal eurem Ärger Luft machen, dann schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Die nächste Folge kommt übrigens an Nikolaus am 6. Dezember. Und da haben wir natürlich einen besonders großen Sack, wir beide. Ja,
einen geschwollen großen Sack haben wir dann. So, hast du denn noch einen Rausschmeißer?
Ich hab noch was, weil Christian Lindner hat ja so seinen letzten Ritt in den Sonnenuntergang angetreten, wobei er selber ja glaubt, seine Karriere beginnt erst. Ich glaube aber nicht in der Politik, sondern er wird jetzt Influencer, was er sich für Sitzheizung bei Porsche, ich habe keine Ahnung. Aber Christian Lindner sollte uns auch aufgrund seiner Wortgewandtheit auch auf internationalem Parkett einfach in guter Erinnerung bleiben. Deswegen habe ich jetzt nochmal hier Lindner bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.
Germany is not the sick man. Germany is after a very successful period since 2012 and these years of crisis. Germany is a tired man after a short night, and the low growth expectations are partly a wake-up call, and now we have a good cup of coffee, which means structural reforms, and then we will be continuing to succeed economically.
Das war die 12. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Und immer dran denken, man muss wissen, wann gut ist.